Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen Dienstag, dem 19. November, begrüßt Sie aus dem Studio Adiar de Lern. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Als erstes hören Sie bei uns Nachrichten. Der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Johann Fernbach, erhält am Donnerstag das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Auszeichnung wird ihm durch den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Dr. P.L. Gebauer, in Anwesenheit der deutschen Konsulin in Temeswar, Regina Lochner, verliehen. Die Ordenszeremonie findet am Donnerstag um 14 Uhr im Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus statt. Das Deutsche Forum in Großer Nikolaus veranstaltet Ende dieser Woche ein banat-schwäbisches Koch- und Backseminar. Das Projekt kommt heuer zu seiner 19. Auflage. Die Mitglieder der frisch gegründeten Kindertanzgruppe Mini Buntes Sträußchen aus dem Ort backen am Freitag Plätzchen unter der Aufsicht der Lehrkräfte und Forumsmitglieder. Am Samstag sind dann die Jugendlichen und Erwachsenen dran. Sie beteiligen sich an einem Erfahrungsaustausch über die Zubereitung der Ente. Das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banatia laden am Samstag zu einem Katrainerball ein. Dieser findet im Festsaal des Deutschen Forums in Neuarad in der Temeswarer Straße ab 19 Uhr statt. Zum Ball spielt die ungarndeutsche Tornado-Band auf, die Veranstalter versprechen aber auch weitere Überraschungen. Der Eintritt kostet 25 Lei. Gefeiert werden dabei alle Katis und Lissis der Gemeinde. Die katholische Kirche feiert heute den Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen, während der Gedenktag der heiligen Katharina von Alexandrien im katholischen Kirchenkalender am 25. November festgehalten ist. Das ist kommende Woche am Montag. Diesem Fest ist die katholische Kirche in der Temeswarer Innenstadt geweiht. Aus diesem Anlass feiert der Temeswarer Bischof Josef Czabapal eine Festmesse am Montag um 17 Uhr in Anwesenheit des Ortspfarrers Generalvikar Monsignore Johann Dirschel. Das Fest der heiligen Katharina von Alexandrien ist das letzte Fest im Jahreskreis und es bietet eine letzte Unterhaltungsgelegenheit vor der ruhigen Adventszeit. Der letzte Sonntag im Jahreskreis ist heuer am 24. November zum Christkönigsfest. Der erste Adventssonntag ist am 1. Dezember. Wahlen werden in Rumänien 3 Sonntage nacheinander organisiert. Am kommenden Sonntag ist der erste Wahlgang für die Präsidentschaft angesetzt. Am 1. Dezember werden Parlamentswahlen abgehalten und am 8. Dezember wird die Stichwahl für das Präsidialamt veranstaltet. Für das Parlament kann jeder wahlberechtigte Bürger ausschließlich in seinem Wahlkreis abstimmen. Bei der Präsidentschaftswahl ist auch die Stimmenabgabe in anderen Wahlkreisen im In- und Ausland möglich. Zum Wetter in Westrumänien. Wechselhaft und angenehm tagsüber ist es. Am Abend und in der Nacht wird der Himmel zeitweilig bewölkt. Vereinzelte Regenfälle sind möglich. Im Gebirge fällt Schnee. Der Wind weht mäßig. Die Mindesttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad. In der Tiefebene bildet sich vereinzelt Nebel. Morgen bleibt es meist unbeständig und es wird etwas kälter und windig. Vereinzelte Niederschläge sind weiterhin möglich. Die Tageshöchstwerte erreichen 8 bis 13 Grad Celsius. Das gaben die Meteorologen des Wetterzentrums Banat-Kreisland bekannt.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Auslandsthemen stehen heute in unserem Programm. Über Aktuelles aus Europa berichten unsere Kollegen vom österreichischen Rundfunk und von der Deutschen Welle innerhalb des Auslandsjournals bei Radio Temeswar. Ebenfalls heute bei uns die Presseschau und die Vorschau auf die deutschsprachigen Sendungen dieser Woche im rumänischen Fernsehen sowie deutsche Blasmusik. Hören Sie mit! Der Blick auf das Kalenderblatt. In dem deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenkalender unserer Diözese ist heute der Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen und Mechthild festgehalten. Die evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien erwähnt den Namenstag für Elisabeth sowie für Anneliese und die römisch-orthodoxe Kirche gedenkt der heiligen Avdije und Varlaam. Alles Gute wünschen wir den Gefeierten an diesem 19. November und an dieser Stelle übermitteln wir einen Hörergruß. Frau Magdalena Antanasowitsch feiert heute Geburtstag. Schöne Grüße, beste Gesundheit und reichen Gottessegen wünscht Familie Lacke. Für das Geburtstagskind spielen und singen die Amigos den Titel »Heute hast du Geburtstag«.
Rosen sollen blühen für dich den ganzen Tag, denn es ist dein Tag zum Glücklichsein. Viele schöne Jahre gingen viel zu schnell vorbei, doch dieser Tag ist nur für dich allein. Denn heute hast du Geburtstag und alle Freunde sind jetzt hier. Heute hast du Geburtstag, ja, wir feiern und gratulieren dir. Du denkst heut zurück an deine Kinderzeit, fragst dich, wo sind all die Jahre hin? Doch der Herrgott hat es immer gut mit dir gemeint, und darum sollst du heute auch glücklich sein. Denn heute hast du Geburtstag und alle Freunde jetzt hier. Heute hast du Geburtstag, ja, wir feiern und gratulieren dir. Ja, wir feiern und gratulieren dir.
Das war ein Lied für alle Geburtstagskinder und für alle, die heute Namenstag feiern, spielen nun bei Radio Temeswar die Weinberg-Musikanten die Lieschen-Polka. Die Weinbergmusikanten waren das und weitere Blasmusikstücke hören Sie bei uns im Laufe der heutigen Deutschen Stunde, wie beispielsweise Alte Liebe, junge Herzen von Ernst Mosch und seinen Original-Egerländer Musikanten oder Was die Donau erzählt von den Original-Donau-Schwaben-Musikanten. Ihre deutsche Sendung bei Radio Temeswar empfangen Sie und Auslandsthemen stehen heute bei uns an. Unsere Kollegen vom österreichischen Rundfunk in Wien und von der Deutschen Welle in Berlin berichteten in ihren Sendungen aus Europa. In unserem Auslandsjournal gibt es als erstes Themen aus dem heutigen ORF-Morgenjournal, gefolgt von Beiträgen aus der DW-Sendung Euromax.
Ö1 Journal.
Mit Rainer Haseberg. Wir rechnen Ihnen heute was vor, nämlich um wie viel Strom im kommenden Jahr teurer werden wird und warum. Max Nichols aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich das angehört. Womit zu rechnen ist bei den kommenden Regierungsverhandlungen, das würde man inhaltlich zum Beispiel gerne wissen. Bisher waren ja eher nur Stehsätze zu hören, aber jetzt soll es ja ernst werden. Stefan Karpach aus unserer Innenpolitikredaktion wird hier gleich zu hören sein. Die Stromrechnung wird nächstes Jahr deutlich höher ausfallen. Das liegt nicht nur an den steigenden Netzkosten, haben wir ja berichtet, sondern auch daran, dass die Strompreisbremse Ende 2024 auslaufen wird. Außerdem werden nun wieder einige Abgaben fällig, die in der Teuerungskrise ausgesetzt waren. Jeder größere Haushalt muss daher sicher mit einigen 100 Euro Mehrkosten rechnen. Wie viel es genau sind, hängt natürlich vom jeweiligen Verbrauch, aber auch vom gewählten Tarif ab. Einzelheiten nun von Max Nichols.
Wer seinen Stromtarif schon länger nicht mehr mit anderen Angeboten am Markt verglichen hat, sollte das möglichst rasch tun. Denn das neue Jahr bringt für Stromkundinnen und Kunden einige Änderungen, die die Stromrechnung empfindlich höher ausfallen lassen können. Ein Rechenbeispiel des Vergleichsportals durchblicker.at. Im Durchschnitt 25 Cent pro Kilowattstunde zahlen dessen Kundinnen und Kunden, die im vergangenen Jahr einen Stromtarif abgeschlossen haben. Einem durchschnittlichen Familienhaushalt würden so Mehrkosten im kommenden Jahr von über 700 Euro entstehen, sagt Geschäftsführer Stefan Spiegelhofer.
Einerseits endet mit 2024 die Strompreisbremse, also ab 2025 gibt es keine Förderung mehr durch die Strompreisbremse. Andererseits werden die Netzgebühren und Abgaben erhöht. Seit der Energiekrise 2022 wurden einige ausgesetzt oder auf ein Minimum reduziert und das kommt jetzt auch 2025 alles zusammen und dadurch kommt man auf doch über 700 Euro, die dann mehr Kosten anfallen kann.
Derzeit gibt es am Markt allerdings deutlich günstigere Tarife als den durchgerechneten 25-Cent-Tarif, sagt Spiegelhofer.
Also beim Strom sind wir bei knapp unter 10 Cent. Also es ist ein enormes Einsparpotenzial da, einfach nur, wenn man den Anbieter wechselt und einen günstigeren Tarif wählt.
Wer einen besseren Stromtarif hat, hat dementsprechend auch niedrigere Mehrkosten. Mit mehreren 100 Euro muss aber wohl jeder größere Haushalt ab dem nächsten Jahr rechnen. Das bestätigt man auch bei tarife.at, einem weiteren Vergleichsportal, das gerade 1000 Menschen in einer repräsentativen Umfrage mit den Entwicklungen im kommenden Jahr konfrontiert hat. Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Befragten will den Stromtarif trotzdem nicht wechseln. Fragt man nach dem Warum, wird klar, warum das nicht so überraschend ist, wie Geschäftsführer Maximilian Schirmer erklärt.
44% der Konsumenten haben gesagt, sie sind mit ihrem eigenen Tarif derzeit zufrieden. Das klingt positiv, ist aber, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, eine falsche Sicherheit. Sie denken, sie haben einen guten Tarif, gleichzeitig haben wir in jedem Bundesland massive Sparpotenziale. Auf der anderen Seite ist der österreichische Schweinehund einfach das große Problem. 22% der Befragten haben sich einfach noch nicht mit dem Thema beschäftigt, eben auch, weil sie glauben, dass der Aufwand nicht dafür steht. Aber in welchem Job habe ich einen Stundensatz für 5 Minuten Arbeit, habe ich eine jährliche Ersparnis von 400-500 Euro?
Sagt Maximilian Schirmer von tarife.at.
Und dieses Auslaufen der staatlichen Abfederungsmaßnahmen für die Energiepreise ist politisch umstritten. Freiheitliche und Grüne treten für ein, zumindest teilweise Verlängern einzelner Maßnahmen ein. Bei den anderen drei Parteien läuft offenbar schon das Sparprogramm der Verhandlungen. ÖVP, SPÖ und NEOS sind bei dieser Frage zurückhaltend, berichtet Peter Daser.
Die Freiheitlichen verlangen ein Verlängern von staatlichen Maßnahmen gegen hohe Energiepreise. Laut Wirtschaftssprecher Axel Kasseker sei man fürs Finden von Mehrheiten dazu im Parlament gesprächsbereit.
Das kann empfindlich teuer werden, aber die Steuern und Gebühren sind ja nur ein Drittel des Energiepreises, den der Endkunde zahlt. Es ist ja auch zu befürchten, dass die Energiepreise selbst steigen werden und wie wir wissen, die Netzgebühren werden auch deutlich steigen. Also es kommt wieder eine Kostenlawine auf die Österreicher zu.
Zur Gegenfinanzierung schlagen die Freiheitlichen etwa weniger Ausgaben für Migration, Klimapolitik oder die Ukraine vor. Auch die Grünen sind dafür, zumindest einen Teil der Energiepreismaßnahmen zu verlängern. Die Grünen haben als Teil der scheidenden Bundesregierung etwa die Strompreisbremse gemeinsam mit der Volkspartei beschlossen. Energiesprecher Lukas Hammer sagt nun:
Das Parlament ist handlungsfähig und wir haben auch deshalb der ÖVP zwei konkrete Vorschläge geschickt, um die Energiepreise weiterhin zu senken. Das eine ist das Senken der Elektrizitätsabgabe auf das EU-rechtliche Minimum und das andere ist das weitere Aussetzen der Erneuerbaupauschale und der erneuerbaren Abgabe. Und wir würden vorschlagen, das hier aus dem Budget zu zahlen.
Allerdings habe man seitens der ÖVP bisher keine Antwort erhalten, sagt Lukas Hammer. Der Parlamentsklub der Volkspartei zeigt sich in der Frage jedenfalls zurückhaltend, so heißt es, speziell zur Strompreisbremse, Zitat:
Derzeit sind die Preise so niedrig, dass Experten ein Auslaufen empfehlen. Wir werden die Entwicklung aber weiter beobachten.
Auch die Sozialdemokraten, die nun mit der Volkspartei über die Bildung einer neuen Bundesregierung verhandeln werden, geben sich zurückhaltend. Aus dem SPÖ-Club heißt es aber:
Die SPÖ ist sich des Problems bewusst. Wir wollen nicht, dass die nach wie vor zu hohe Inflation durch eine weitere Erhöhung der Energiekosten erneut befeuert wird. Wir wollen eine Lösung des Problems und sind deshalb bereits mit anderen Parlamentsparteien im Gespräch.
Immer skeptisch gegenüber diversen Energiepreismaßnahmen waren die Neos. Letztlich kämen die Steuerzahler selbst für alles auf. Energiesprecherin Karin Doppelbauer bekräftigt diese Position.
In Zeiten einer sehr, sehr angespannten budgetären Situation in dieser Republik braucht es, dass wir alle Förderungen kritisch unter die Lupe nehmen und vor allem solche, die eben als temporäre Hilfe in einer Krisensituation gedacht waren.
Aus Sicht der Neos sei jedenfalls ein Auslaufen der Energiepreismaßnahmen anzudenken, sagt die Neos-Energiesprecherin.
Also Neos, SPÖ und ÖVP auf der einen Seite, Grüne und FPÖ auf der anderen. Daran wird man sich vielleicht gewöhnen müssen, aber es ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. War gestern sehr oft zu hören, ist einer der Prä-Koalitionsfloskeln wie es darf nicht so weitergehen wie bisher. Aber wie es mit SPÖ, ÖVP und Neos wirklich weitergeht, würde man gerne wissen. Begrüßen wir dazu einmal Stefan Kappacher aus unserer Innenpolitikredaktion. Herr Kappacher, gestern wurde beschlossen, jetzt echte Koalitionsverhandlungen zu führen. Was wird denn jetzt der große Unterschied sein zu den bisherigen Sondierungen?
Ja, in den Sondierungen, da hat man geschaut, ob es überhaupt miteinander geht. Das heißt, hoffentlich sind die sogenannten roten Linien der Parteien besprochen worden. Es wurde ausgelotet, wie man die wahren kann, wie weit Kompromisse möglich sein werden. Solche Gespräche sind natürlich auch notwendig, um zu spüren, wie das Gegenüber in dem Setting mit Koalitionshintergrund tickt. Schwarz und Rot, das ist ja nicht sehr einfach. Und die Neos dann auch noch dazu mit ihrem zur Schau getragenen Reformeifer. Jetzt scheinen sich die drei zuzutrauen, dass etwas daraus wird, sonst müsste man diesen Prozess ja gar nicht erst in Gang setzen. Das ist ein Apparat von an die 300 Leuten, die da jetzt zu arbeiten beginnen. Eine Steuerungsgruppe, 7 Arbeitsgruppen und viele thematische Untergruppen. Also man kann sagen, die meinen es ernst und stehen unter hohem Erfolgsdruck, der hoffentlich nicht zum Erfolgszwang wird, weil dann kann es eigentlich nur schiefgehen.
Reden wir doch nicht über schiefgehen, sondern worum wird es denn inhaltlich vor allem gehen?
Nun, diese Arbeits- oder Clustergruppen, wie sie genannt werden, bilden die wichtigen Politikfelder ab. Wirtschaft, Sicherheit und Migration, Mobilität, Teuerung und leistbares Leben, Gesundheit, Arbeit und Pflege, Bildung sowie Außenpolitik mit Frauen- und Demokratiepolitik. Diese Politikfelder, die werden von in den vielen Untergruppen, die dazu eingerichtet werden, jetzt gescreent. Wo gibt es Regelungsbedarf? Da bringen die drei Parteien ihre jeweiligen Positionen ein. Das wird dann dokumentiert und worüber man sich nicht einigen kann, das wird sozusagen dann nach oben weitergegeben in die jeweilige Clustergruppe und von dort allenfalls weiter in die Steuerungsgruppe. Da sitzen die Chefverhandlerinnen und Verhandler, die haben das letzte Wort.
Stefan Kappach aus unserer Innenpolitikredaktion. Wir wissen natürlich, dass derartige Verhandlungen ja in Ruhe stattfinden müssen und nicht über den Medien, ist schon klar, aber weiß man wenigstens schon inhaltlich irgendetwas Konkretes?
Eigentlich genau nichts. Auch ÖVP-Obmann Kanzler Karl Nehammer, der ja mit der Regierungsbildung beauftragt ist, hat gestern in der ZIP-2 nicht einmal eine Andeutung in irgendeine Richtung fallen lassen, außer es soll keine Sideletter über Postenbesetzungen mehr geben. Da hat er das gesagt.
Es braucht diese Sideletter nicht, es braucht die Transparenz. All das, was am Posten in der Republik vergeben wird und dann tatsächlich auch politisch ausgehandelt werden muss, ist im Gesetz geregelt. Und daher gibt es überhaupt keinen Grund, hier Nebenabsprachen oder Geheimabsprachen zu führen.
Wobei Geheimabsprachen ja an sich hätten, dass sie eben geheim sind. Was man sonst zu hören bekommt, das sind Stehsätze wie dieser. Hören wir noch einmal den ÖVP-Chef.
Ziel Nummer eins muss sein, Ausgaben genau zu durchleuchten. Dort eben die Ausgabenbremse zu ziehen, wo es notwendig und richtig ist und gleichzeitig den Freiraum zu haben, zu investieren.
Und natürlich der Spruch, kein weiter wie bisher, Sie haben ihn schon erwähnt, den kann man schon bald nicht mehr hören. Die Frage ist, wann uns die drei Parteien eine Ahnung geben wollen, wie dieses angeblich neue Regieren aussehen könnte. Es wäre nämlich wichtig, dass diese Koalition, die von der FPÖ ja als Verliererkoalition und Austro-Ampel negativ geframed wird und vom Boulevard als Zuckerl-Koalition verblödelt. Warum das so ist, weiß keiner. Also, dass diese Koalition schon im Verhandlungsprozess positiv vorüberkommt. Mit Stehsätzen wird das nicht gelingen, ist zu befürchten.
Sondern Stefan Krapacher, wie kann das dann also gelingen?
Ich denke, die drei Parteien müssen so bald wie möglich eine Geschichte erzählen, was diese Koalition umsetzen will. Und das müssen große Würfe und das dürfen keine Minimalkompromisse sein. Und wie die großen Linien aussehen, die zu diesen Zielen führen sollen. Mit solchen Aussagen bindet man sich natürlich, das ist immer die Sorge. Aber die großen Linien und Ziele, die müssen inzwischen ja klar sein. Daher sollte es auch möglich sein, sich dazu zu bekennen. Andernfalls wären diese Regierungsverhandlungen schon vor dem Start ein ganz großes Missverständnis.
Abschließend noch, am Sonntag wird in der Steiermark gewählt. Wie wird sich denn das Ergebnis dieser Wahl auf die Verhandlungen auswirken?
Ja, wenn die Verhandlungen kein Missverständnis sind, dann darf und wird es sich gar nicht auswirken. Die FPÖ, die als stimmenstärkste Partei im Schmollwinkel steht und immer noch hofft, dass sie ins Spiel kommt, die spekulierte damit, dass bei einer allfälligen Wahlniederlage der ÖVP in der Steiermark die Panik in der Volkspartei ausbricht und eine Palastrevolte gegen Parteiobmann Nehammer anrollt, um schwarz-blau zu machen. Nur ist weit und breit niemand zu sehen, der diese Revolte anführen könnte und möchte. Wie auch immer die Wahl ausgeht, die Devise von Karl Nehammer wird sein, stay calm and carry on, also Ruhe bewahren und weitermachen. Er persönlich hat ja sowieso keine Alternative.
Früher Dienstbeginn heute für Stefan Kappacher aus unserer Innenpolitikredaktion. Er war schon im Studio. Vielen Dank.
Total gern. Thank you.
Deutschland, Autoland. Deutsche Automarken sind noch immer überall prominent. In Mittelhessen lädt das Nationale Automuseum ein, ganz besondere Exponate anzuschauen. Nicht nur Autobegeisterte geraten bei den Raritäten in Verzückung.
Spektakuläre Rennwagen, legendäre Einzelstücke, chromblitzende Oldtimer. Das Nationale Automuseum in Diezhölztal-Ebersbach in Hessen beherbergt rund 150 edle Fahrzeuge.
Die Autos sind alle echt, die sind alle technisch in gutem Zustand und die sind grundsätzlich auch alle fahrbereit. Jetzt stehen sie natürlich im Museum, damit die Besucher sie sehen können. Aber wir halten sie fit und pflegen sie so, dass sie alle weiter fahrbereit bleiben.
Geschäftsführer Florian Urbitsch hat zu jedem der Wagen Insiderwissen und Geschichten auf Lager. Ein legendärer Rennwagen ist dieser Formel 1 Ferrari. Mit ihm gewann Michael Schumacher im Jahr 2000 seinen dritten WM-Titel.
Ja, Formel 1 ist natürlich die Top-Liga des Motorsports und Ferrari hat einen ganz besonderen Namen dabei. Und mit Michael Schumacher, dem erfolgreichsten Rennfahrer aller Zeiten, das hier vereint, ist natürlich schon was ganz Besonderes. Den findet man nicht in Kleinanzeigen, aber wenn man über 35 Jahre Autos sammelt, dann hat man gute Kontakte geschlossen, kennt Sammlerfreunde und dann kommt man eben auch mal an ein besonders seltenes Stück.
Das Museum trägt den Beinamen The Loh Collection. Es ist die Privatsammlung des Multimilliardärs Friedhelm Loh. Seit 35 Jahren ist er auf der Jagd nach den ganz besonderen Karossen. Eine exklusive Rarität ist auch diese Benz Victoria, eines der ältesten ausgestellten Fahrzeuge im Originalzustand von 1896.
Und es ist eben kein Zufall, dass so Autos wie die Victoria oder der Weltmeisterwagen von Michael Schumacher hier stehen und eben nicht irgendein altes Auto oder irgendein Formel-1-Rennwagen, sondern seine Liebe zum Detail hat das Museum hier zu dem gemacht, was es heute ist.
Um bei all den ausgestellten Wagen die Orientierung behalten zu können, hilft ein Blick auf die museumseigene App. Hier reiht sich ein Traumwagen an den nächsten.
Das ist wirklich ein Traum.
Ich habe mich eben gekniffen. Ich sagte, kneif mich mal. Da hinten steht ein Bugatti. Ne, die stehen Autos, die sieht man ja im Alltag nicht.
Da bleibt einem erstmal der Mund offen stehen. Schon toll.
Wahnsinn. Verfehlen einem die Worte. Also so viele tolle Autos auf einem Fleck hat man selten.
Der Wert der Sammlung ist kaum zu beziffern. Allein dieser nur einmal gebaute Maybach Accelero wird auf mindestens 8 Millionen Euro geschätzt. Das Sportcoupé stellte 2005 mit 351 Kilometern pro Stunde einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Es ist aber bei weitem nicht mehr das schnellste auf der Straße zugelassene Fahrzeug der Sammlung.
Hier haben wir den Bugatti Veyron Supersport. Einer von nur 48 gebauten Exemplaren. Und dieses Auto war 2012 das schnellste Auto der Welt, war im Guinness-Buch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 431 km/h. Die Serienversion war dann zur Sicherheit auf 415 km/h begrenzt.
Das Nationale Automuseum ermöglicht eine Zeitreise durch die Geschichte des Automobils.
Wer nach Budapest reist, fühlt sich manchmal wie ein Zeitreisender. Barocke Prachtbauten versprühen noch immer den Charme vergangener Zeiten. Aber sind die Orte in Budapest wirklich so romantisch, wie uns die vielen Instagram-Posts glauben lassen? Wir machen den Instagram versus Reality-Test.
Budapest wird oft als Paris des Ostens bezeichnet. Die jährlich rund 4 Millionen Urlaubsgäste schätzen die historischen Prunkbauten, genauso wie die junge und lebhafte Szene. Und die liebt die Instagram-Hotspots der Stadt. Wir zeigen euch drei davon. Reality-Check Nummer 1, das Széchenyi-Bad. Es ist das größte und bekannteste Heilbad Budapests. Das Bad wird 1913 eröffnet. Als Besucher hat man das Gefühl, die Zeit sei seitdem stehen geblieben. Der nostalgische Charme zeigt sich überall. In den drei Außenbecken, 15 Hallenbädern und selbst in den Umkleiden wähnt man sich in einer anderen Epoche.
Ich habe von den medizinischen Vorteilen des Wassers gelesen, aber ich glaube da nicht dran. Allerdings fühle ich mich gerade wirklich gut. Ich denke, das liegt einfach an der stressfreien Umgebung.
Hier ist alles friedlich. Das entspannt total, weil wir vorher Sightseeing gemacht haben. Die Gebäude hier sind wunderschön und alle sind so nett.
Im Außenbereich sind die Becken schöner als innen.
Aber dort gibt es den Ort, wo das Licht durch die Decke bricht. Super zum Fotografieren.
Das erinnert mich an eine Kirche.
Die besondere Atmosphäre zieht viele an. Täglich kommen 3.000 bis 4.000 Gäste. Unser Fazit? Ein beeindruckender Ort mit imposanter Architektur. Wenn euch Menschenmassen nicht stören, macht Baden hier Spaß. Reality Check Nummer 2, die Freiheitsbrücke. Sie ist eine von 9 Brücken über die Donau und verbindet die beiden Stadtteile Buda und Pest miteinander. Sie gilt für viele als die schönste Brücke der Stadt. Auch für Bea Katona. Sie zeigt gerne ihre Heimat.
Man kann hier sehr schön spazieren gehen. Ich mag den Panoramablick von der Brücke. Und für mich ist es die Brücke der Einheimischen. Nicht so wie die berühmte Széchenyi-Kettenbrücke, da ist es immer voller Touristen. Ich mag es einfach, hier herumzulaufen und die Aussicht zu genießen.
1896 wird die Brücke in Betrieb genommen. Damals heißt sie Franz-Josef-Brücke. Am Ende des Zweiten Weltkriegs sprengen sie deutsche Soldaten. 1946 wird sie wieder aufgebaut und bekommt den Namen Freiheitsbrücke.
Wir hängen hier einfach gerne ab, weil immer was los ist und man sich nett unterhalten kann. Man fühlt sich hier frei.
Ist ein sehr, sehr guter Spot, wenn man einfach nur kurz abends noch was essen will oder hier noch ein bisschen Zeit verbringen will, gerade im Sommer, wenn man dann später noch in die Innenstadt geht.
Unser Fazit: etwas laut und überfüllt, aber gut für einen romantischen Zwischenstopp. Reality Check Nummer 3, die Fischerbastei. Wie eine Märchenburg thront sie über der Donau. Die Aussicht von den Türmchen, Treppen und Brüstungen gilt als die beste der Stadt. Von hier wirkt das Parlamentsgebäude auf der anderen Seite der Donau am imposantesten. Und die meisten Bereiche könnt ihr kostenfrei besichtigen.
Ich reise kreuz und quer durch Europa. Nach Budapest wollte ich immer schon. Es ist günstig und sieht schön aus.
Auf TikTok habe ich gesehen, dass es ein guter Spot ist, um den Sonnenuntergang zu sehen. Außerdem habe ich diese Leute getroffen, die wollten auch hierher. Da dachte ich, auf geht's.
Die Fischerbastei bildet ein Ensemble mit der benachbarten Matthiaskirche. Im Mittelalter hat sich hier der Fischmarkt von Buda befunden. Auch damals soll es hier schon eine Wallanlage gegeben haben. Doch die Fischerbastei ist jünger, als viele denken.
Tatsächlich ist sie erst 130 Jahre alt. Sie wirkt aber viel älter, weil die Kirche dahinter aus dem 13. Jahrhundert stammt. Man wollte der Kirche einen schönen Rahmen bieten.
Vor allem in den Abendstunden wird es hier voll. Die Fischerbastei ist auch unser Budapest-Tipp. Wer den Tag in Budapest romantisch ausklingen lassen will, ist hier genau richtig. Die Aussicht ist gratis und gleichzeitig unbezahlbar.
Das war's schon wieder von Euromax. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr noch mehr tolle Geschichten aus ganz Europa. Schaut doch mal rein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und deutsche Sendungen haben wir nicht nur im Radio, sondern die gibt es auch im Fernsehen. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es die Akzente im TV1. Die Sendung beginnt um 15 Uhr, dauert ungefähr 100 Minuten, in zwei Teilen aufgeteilt und in der Auflage dieser Woche sehen Sie Beiträge zu den Themen Deutscher Volkstrauertag in Bukarest, Martinstag in Kronstadt, Theaterpremiere in Hermannstadt, Einführung in Bistritz und Podcast-Leseabend in Neumarkt an der Mieresch. Kultur um 2 heißt die 30 Minuten lange deutsche Sendung, die mittwochs um 14 Uhr im TVR Kultural zu sehen ist. Und eine weitere deutsche Sendung gibt es dienstagmittags um 13 Uhr im TVR 2. In diesen beiden Sendungen sehen Sie Wiederholungen mancher Beiträge aus den bisherigen Akzente-Sendungen. Die Programme des rumänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens können Sie auch im Internet live verfolgen unter tvrplus.ro und auch Aufzeichnungen der Sendungen Akzente sind eben dort in der Mediathek zugänglich. Deutsche Sendungen mit landesweiter Ausstrahlung haben auch die Regionalsender im TVR 3 montags zwischen 11 und 12 Uhr. Im Regionalsender TVR Temeswar läuft nach wie vor die Deutsche Chronik montags ab 15.30 Uhr, außer am letzten Montag des Monats. In der kommenden Auflage gibt es darin die neue Ausstellung von Călin Piescu zu sehen. In Arad gibt es weiterhin die Sendung Mein deutscher Nachbar und ausgestrahlt wird sie samstags um 11.30 Uhr sowie sonntags um 8.30 Uhr im TV Arad. Diese Woche mit Aufzeichnungen vom Kirchweihfest in Engelsbrunn. Außerdem können Sie auf dem YouTube-Kanal des Banater Forums bedeutende Produktionen und Video-Highlights der letzten Jahre von der Banater Deutschen Gemeinschaft verfolgen unter DFDR Banat. Über aktuelle Veranstaltungen der Deutschen Gemeinschaft aus dem Banat erhalten Sie auch in diesem Jahr Auskunft im konsularischen Kulturkalender auf der Internetseite des Deutschen Konsulats Temeswar. Und Aktuelles von der Deutschen Gemeinschaft im Banat sowie Fotos und Videos von den Veranstaltungen, die unsere Redakteure besuchen, finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache. Thank you. Susi Hebtig, diese banalschwäbische Polka spielte soeben die original donauschwäbische Blaskapelle Reutlingen und sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar. Die erste Ausgabe dieser Woche der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ist heute erschienen. Hier die wichtigsten Themen daraus.
Presseschau.
EU muss auf Bedürfnisse und Ängste der Bürger reagieren. Präsident führte Gespräche auf höchster Ebene in Deutschland. So lautet der Titel des Eröffnungsbeitrags mit Aufmacherfoto auf dem Deckblatt der heutigen ADZ. Ebenfalls auf der ersten Seite. Dreierkonsortium soll neue Atommeiler bauen. Kauf von F-35 nahm letzte Hürde. Und Spanien Unwetter, 9 Rumänen tot. Auf den beiden Seiten mit Lokalthemen lesen wir unter anderem aus unserer Region 37. Gründungstag der deutschen Vortragsreihe Reschica, John Malkovich zum zweiten Mal in Temeswar und Honorarkonsulat von Kolumbien in Temeswar eröffnet. Auf den weiteren Seiten der heutigen ADZ gibt es Themen aus den Ressorts Auslandwirtschaft, vermischtes Meinung und Bericht sowie Programm und als Wochenbeilage erschien heute das TV-Programm mit dem Wochenprogramm der deutschsprachigen Radio- und TV-Sendungen in ihrer Umgebung. Bleiben Sie gut informiert. Neupester Madeln waren das, ein banatschwäbisches Lied, aufgespielt von der Franz Hofner Blaskapelle Temeswar. Und hier sind auch die Schlagzeilen der heutigen Nachrichten von Radio Temeswar. Der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Johann Fernbach, erhält am Donnerstag das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Das Deutsche Forum in Groß-St.-Nikolaus veranstaltet Ende dieser Woche ein banatschwäbisches Koch- und Backseminar. Das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banatia laden am Samstag zu einem Katrainerball beim Sitz des Deutschen Forums in Neuarad ein. Zum Fest der heiligen Katharina von Alexandrien am kommenden Montag feiert die katholische Kirche in der Temeswarer Innenstadt Kirchweih. Die katholische Kirche feiert am Sonntag das Christkönigsfest und am Sonntag darauf den ersten Advent. Und Wahlen werden in Rumänien 3 Sonntage nacheinander organisiert, am 24. November sowie am 1. und am 8. Dezember. Zum Wetter in Westrumänien: wechselhaft bis unbeständig und windig. Mindesttemperaturen nachts über 1 bis 5 Grad, Tageshöchstwerte morgen 8 bis 13 Grad Celsius. Die böhmischen Kameraden mit Lukas Bruckmeier und Doris Schmidt singen und spielen nun bei Radio Temeswar den Walzer Mein Mädchen.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Unsere Sendungen der letzten 7 Tage finden Sie auch online, und zwar unter dem Direktlink www.funkforum.net/audio/deutsch. Den Link finden Sie auch unter Asculta auf radiotimisoara.ro sowie auf montanbanat.de unter Radio Temeswar. Live können Sie unsere Sendungen auch über die Handy-App Radio Romania hören. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache, und schreiben Sie uns an germanite@radiotimisoara.ro. Beiträge von uns sowie von anderen Redaktionen sind auch in unserem Online-Medienforum zu finden unter www.funkforum.net. Bei Radio Temeswar hören Sie im Folgenden die Sendung Sendungen in ungarischer und danach in serbischer Sprache. Falls Sie aber noch mehr deutschsprachiges Programm verfolgen möchten, hören Sie täglich auch die deutsche Sendung Treffpunkt am Vormittag aus Feldkirchen, Ungarn vor unserer Mittagsstunde und die deutsche Sendung aus Bukarest nach unserer Mittagssendung. Alles auf Mittelwelle. Morgen sind wir wieder für Sie da, hier bei Radio Temeswar mit Nachrichten und mit einer neuen Auflage unseres Kulturspiegels. Radio Das letzte musikalische Stück dieser Sendung ist ein Heimatmedley, aufgespielt von den Eisenbahnern aus Freiburg mit Gesang von Josef Zippel und Johann Franz. Hiermit klingt auch unsere heutige Deutsche Stunde aus. Bleiben Sie, wenn Sie möchten, auch weiterhin in Begleitung von Radio Temeswar oder schalten Sie demnächst wieder bei uns ein. Bis bald, Ihr Adiar de Lern.
Als ich ein Kind war und wohnte im Elternhaus, da wollt ich immer so weit in die Welt hinaus. Doch heut hab ich die Heimat im Sinn, wo ich auch bin, in all meinen Träumen zieht es zur Heimat mich hin. Irgendwann wird's mein Wunsch in Erfüllung gehen. Irgendwann werd ich wieder die Heimat sehen. Wie im Traum wird dann vor mir das Haus meiner Eltern stehen. Irgendwann wird meine Sehnsucht vergehen. Ein Lied aus der Heimat wird niemals verklingen, wird Herzen durchdringen wie die Sterne die Nacht. Ein Lied aus der Heimat kann Wunder vollbringen. Man fängt an zu singen und die Sehnsucht erwacht. Für all dein Welt. Das Schönste ist, nie findest du.